Ich bin das Ich. Die Krone einer Gesellschaft, die Kultur geworden ist. Eines Geistes, der Wissenschaft wurde. Eines Lebens auf dem Zenit und jenseits davon. Und ich behaupte noch immer, der Herr meiner selbst zu sein.
Frage stets mich, das Über-Ich, bevor du Entscheidungen triffst, bevor du denkst zu fühlen, bevor du eine Meinung hast. Ich bin der Sand in deinem Getriebe, das Dachgeschoss deiner elenden Hütte.
Ignoriere mich nur, ihr Narren. Vergiss das Messing. Sind, die euch binden an das Biest. Ich will euren Angstschweiß, das Blut, den Sex. Je kleiner ihr mich macht, desto stärker werde ich am Ende sein. Ignoriert mich nur.
Siehe die noch seelvollen und schwach aufatmenden Glieder werden zerfleischt. Bald hüpft ein Teil in gehöhleten Kessel, anderes zischt um den Spieß, rings strömen in Blut die Gemächer. Procne ruft zu dem Schmause den nichts argwöhnenden Tereus. Dieser, hoch dasitzend auf stattlichem Throne des Ahnherrn, schmaust und häufet sich selbst sein eigenes Fleisch in den Magen.
Ergott noch mal das eigene Fleisch, Feind! Nicht stolz, das ist Zerstörung. Die will ich hören. Geht das in deinen Schädel?
Soll ich mit Heinz mitgehen, Vater? Ich könnte die Hand anlegen, ihn in seinem Konflikt zu stützen.
Seine Figur hat hier keinen Konflikt, du dummes Huhn. Konzentrier dich auf deinen Text. Das fällt dir ohnehin schwer genug. Dein Auftritt beginnt da hinten und das bleibt auch so. Das war erbärmlicher Dreck. Wir machen morgen weiter. Auftritt von Philomela. 8 Uhr. Das schlimmste Ensemble, mit dem ich je zu tun hatte. Ein Haufen verzogener Bürgerkinder. Dass ich mir das noch zumute. Dass ich mir das noch zumute. Perlen vor die Sonne.
Ich reiche dir...
Und Marianne?
Nimm dir nicht so zu Herzen, was mein Vater sagt.
Wenn er doch nur sehen würde, dass ich den Text verstehe. Ich bin doch nicht dumm.
Das weiß ich. Und mein Vater weiß das auch, ganz bestimmt.
Ach, du bist ein großes Herz, Marianne. Du verträgst zu viel von ihm. Dein eigener Vater. Also kommst du?
Ich bleib noch ein wenig. Mich auf meinen Text konzentrieren.
Aber mach nicht so lang. Bis morgen dann.
Ja, bis morgen, Heinz. Ich reiche dir den Hals, freudig den Tod erwartend vom Streich des gesehenen Schwertes. Vater, Vater! Hallo? So sehe ich ja gar nichts mehr. Ist da jemand? Heinz? Ich reiche dir den Hals. Hallo? Ich bin noch hier. Vater, bist du das? Vater! Vater! Freu dich den Tod erwarten! Was? Nein! Ich kriege keine Luft mehr!
Es war Nacht. Ich lag in meinem Bett, das mit dem Fußende zum Fenster hin stand. Vor dem Fenster stand eine Reihe von Walnussbäumen. Plötzlich öffnete sich das Fenster von allein. Und ich sah 6 oder 7 Wölfe in dem Walnussbaum direkt vor dem Fenster sitzen. Die Wölfe waren ganz weiß. Und sie sahen ein bisschen aus wie Füchse oder wie Schafshunde. Sie hatten die Ohren aufgestellt, als warteten sie auf den Befehl ihres Herrchens.
Was ist dann passiert?
Gar nichts. Die Wölfe haben sich nicht bewegt, nur gestarrt. Ich muss geschrien haben. Ich hatte Angst, sie würden mich fressen. Dann bin ich aufgewacht. Dieser Traum kommt immer wieder.
Wann haben Sie den Traum das erste Mal gehabt?
Ich muss 4 oder 5 gewesen sein. Ich war krank damals und musste das Bett hüten. Auch das Fieber kehrt seitdem immer wieder zurück.
Was glauben Sie? Warum waren die Wölfe weiß?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich muss dann immer an die Schafe denken, die einem Nachbar von uns gehörten. Die waren alle so weiß und so schön. Mein Vater hat mich immer mitgenommen, dass wir die Schafe sehen konnten, bis eine Epidemie ausbrach und die meisten Tiere starben.
Das kann nicht wahr sein. Entschuldigen Sie bitte.
Ja!
Da ist ein Herr Gruber. Es scheint wirklich sehr dringend zu sein. Vielleicht könntest du...
Ist es Ihnen vielleicht recht, Herr Pankejew?
Natürlich, Herr Professor. Ich muss ohnehin eine Menge nachdenken über unsere heutige Sitzung.
Vielen Dank und entschuldigen Sie nochmals. Dann sind wir hier fertig.
Wölfe. Warum Wölfe, Herr Professor?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir werden noch darüber sprechen.
Ich danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen, Herr Professor.
Fräulein?
Auf Wiedersehen, Herr Pankejew.
Darf ich?
Aber...
Herr Professor, was für eine Ehre, Sie kennenzulernen.
Schon gut, Anna. Kommen Sie rein. Herr Gruber, nehme ich an.
Karl Gruber, angenehm. Es tut mir leid, dass ich hier so hereinplatze, aber ich hatte das Gefühl, nur ein weiser Mann wie Sie...
Ja, ja, vielleicht legen Sie sich erst einmal hier hin. Ich muss noch eben meine Notiz beenden.
Die berühmte Couch. Aha. Soll ich darauf? Na gut. Na gut. Oh, ja. Aber so sehe ich Sie ja gar nicht.
Ich bin bei Ihnen. Entspannen Sie sich erst einmal.
Ja. Ah. Schon zu lange auf den Beinen. 2 Nächte ohne Schlaf. Ach, diese Couch macht mich müde. Soll ich nicht lieber so?
Erzählen Sie mir, Herr Gruber. Was führt Sie her?
Ja, der Grund, warum ich hier bin. Und auch der Grund, warum ich 2 Nächte nicht geschlafen habe, ist, habe ich Ihnen eigentlich erzählt, was ich von Beruf bin?
Nun, Sie kamen herein, Sie legten sich hin. Ich glaube, das haben wir übersprungen.
Ich arbeite bei der Gendarmerie.
Welchen Rang haben Sie dort inne?
Gendarmerie-Bezirksleiter, Herr Professor.
Klären Sie mich bitte auf, was das bedeutet.
Eigentlich bin ich Wachtmeister 2. Klasse. Hm. Oder besser gesagt, Titularwachtmeister Postenführer. Das heißt, vor dem Krieg. Ich hätte also... Gendarmerie Postenleiter werden sollen, nach dem Krieg, aber der Major meinte wohl, ich hätte mich ausgezeichnet bewährt. Also im Krieg, ja. Demnach Gendarmerie Bezirksleiter, was eigentlich Bezirkswachtmeister gewesen wäre oder Wachtmeister Bezirksgendarmeriekommandant vor dem Krieg.
Verzeihen Sie bitte, das Militärische ist mir weniger von Belang.
Ja, ich verstehe diese... Umstellung wächst uns mitunter auch ein wenig über den Kopf. Ich will einfach nur meine Arbeit machen, verstehen Sie? So gut es geht. Ich bekämpfe das Verbrechen. Gewalttaten, Tötungen, das ganze Elend dieser Gesellschaft, das Abnorme am Rande. Dieses Grauen. Verstehen Sie?
Ich glaube, ich verstehe. Was genau führt Sie nun hierher?
Ich... sagte ja schon, dass ich 2 Nächte nicht mehr geschlafen habe. Ich hatte es auch früher schon mal. Aber nicht so. Man macht sich Gedanken.
wie das alles, warum das alles so passieren kann. Das muss ich ja auch. Schließlich soll ich den Täter fassen, oder? Die Täter. Wir sind doch eine Republik jetzt. Wir haben doch Frieden.
Sicher ist, dass der Krieg zerstört hat, was zu den wertvollsten Errungenschaften der Menschheit zu zählen ist. Diejenigen verwirrt hat, die zu den bemerkenswertesten Intelligenzen gehören. Und uns die Erkenntnis genommen hat, was wirklich wichtig ist. Ich würde es aber für falsch halten, das Recht und die Gewalt unabhängig voneinander zu sehen. Es mag so sein, dass der Mensch von dem geformt wird, was ihn als Gesellschaft umgibt. Sicher aber ist die Gesellschaft ein Ausfluss dessen, was die Menschen aus ihr machen. Und der Mensch da selbst ist nicht weit vom Tier.
Das ist mir zu viel Politik, aber vielleicht brauche ich genau jemanden, der sich solche Gedanken macht.
Wollen Sie mir mehr davon erzählen, was Sie im Krieg erlebt haben?
Eigentlich nicht, Herr Professor. Oder nicht jetzt. Wen kümmert der Wahnsinn, wenn alle wahnsinnig sind? Habe ich recht?
Es ist Ihr aktueller Fall, der Sie so aufregt.
Ein Mysterium, Herr Professor. Auch ein wenig unheimlich. Können Sie mir etwas versprechen, Herr Professor?
Was?
Nun, ich bin von Amts wegen an eine gewisse Geheimhaltung gebunden, wissen Sie. Ich darf eigentlich gar nicht darüber sprechen. Nicht mit meiner Frau, meinen Freunden nicht und auch nicht mit Ihnen.
Auch ich bin an ein Gelübde gebunden, was das betrifft. Was wir hier besprechen, unterliegt meiner Verschwiegenheitspflicht als Arzt.
Ach, das ist hervorragend. Es ist also so, dass das, was ich Ihnen erzähle, zwischen uns bleibt. Also breche ich mein Geheimnis gar nicht. Praktisch. Sie sind dann so etwas wie ein Beichtvater.
Ich bin nicht hier, Ihnen Absolution zu erteilen. Aber wenn Sie so wollen...
Ja, ja, das will ich so. Also, diese Tote. Eine junge Schauspielerin am Burgtheater. Schön, begabt und mit der Verheißung auf eine erfolgreiche Karriere, soweit ich das einschätzen kann. Die Tochter des Theaterleiters Anton Preslauer zudem. Von einem Techniker am Theater tot aufgefunden am Morgen nach einer Probe. Jemand hat sie auf der Bühne an den Füßen aufgehängt. Der Techniker sagt, sie habe ausgesehen wie gekreuzigt. Nur mit dem Kopf nach unten. Verstehen Sie? Wie eine Verneinung unseres Herrn, Jesus Christus.
Ist sie durch das Aufhängen gestorben?
Nein, das war etwas anderes. Und das ist es ja. Der Täter hat ihre Kehle zerfetzt. Die Tote war praktisch ausgeblutet, wie ein Schwein im Schlachthof. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Von dem Blut keine Spur.
Was denken Sie? Warum sollte jemand so etwas tun?
Verstehen Sie nicht? Blutleer. Verkehrt herum gekreuzigt. Das kann doch nur eine Ursache haben, Herr Professor. Diese junge Frau wurde von einem Nosferatu aus dem Leben gerissen.
Sie meinen?
Ja, der Mörder war ein Vampir.
Ein Blutsauger? Eine Figur aus einem literarischen Machwerk fraglicher Qualität, der sein Unwesen in Wien trägt?
Ein Merkmal primitiver Kulturen, mit dem Verlust von Geliebten umzugehen. Stirbt jemand eines gewaltsamen Todes, wird die Seele in ein Zwischenreich getrieben, unfähig zu sterben, aber auch nicht mehr dem Leben zugehörig.
Womit mal wieder bewiesen wäre, wie sehr sich primitiv und neurotisch noch gleichen. Dieses Wien ist nur einen Schritt von der Steinzeit entfernt, wenn überhaupt.
Es geht nicht darum, ob ein Vampir der Mörder war.
Warum aber glaubt Gruber genau das?
Warum erweckt der Mörder den Anschein, er sei ein Vampir?
Karl Gruber lebt, auch wenn er nahe am Tode wirkt. Im Krieg und seitdem.
Ich mag diesen Kerl. Er hat so etwas Animalisches. Ich wette, er hat getötet im Krieg. Mit nackten Händen.
Er war Soldat. Das war seine Aufgabe.
So wie es deine ist, die Menschen im Leben auszusaugen für deine Zwecke.
Das tue ich nicht.
Oh nein, du hilfst ihnen. Wie selbstlos. Der Vampir bist du.
Bedrückt.
Du weißt, dass ich mit dir nicht darüber sprechen darf.
Es ist dieser Gruber, habe ich recht? Möchtest du noch ein wenig Suppe, Mutter?
Danke, mein Kind. Aber ich habe keinen Appetit.
Du musst essen, Martha.
Ich sagte, ich habe einfach keinen Appetit.
Später lese ich deine Aufzeichnung. Dann erfahre ich es auch so.
Ich schätze deine Meinung zu meinen Patienten, das weißt du. Aber lass mir wenigstens den Anschein, dass ich ein Arzt bin, der sich seiner Pflichten bewusst ist.
Ist ja gut. Also, was ist es diesmal?
Ein Gendarm, der an seiner Aufgabe leidet. Er hat mir von seinem aktuellen Fall erzählt. Das war herausfordernd.
Warum? Was macht er?
Er versucht, einen Mord aufzuklären.
Wenn das sein Beruf ist?
Du verstehst nicht. Mein Thema ist nicht der Gendarm. Dieser Gruber krankt schon an seiner Seele, aber das ist nichts, was sich nicht problemlos beheben ließe. Es ist der Tötungsakt, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht.
Was meinst du?
Anna, meine Patienten sind alle krank. Die meisten von ihnen. Aber sie sind alle... Nun, irgendwie ist es immer dasselbe. Reiche Bürgerlein, die an der Welt verzweifeln und die Zeit genug haben, nicht ausschließlich im Hier und Jetzt zu leben.
Diese Bürgerlein bezahlen dich fürstlich. Du solltest nicht so von ihnen sprechen.
Ich gebe niemandem Schuld. Missversteh mich nicht. Aber der Mörder dieser jungen Frau würde mich als Arzt niemals konsultieren.
Du willst diesen Verbrecher therapieren?
Mein ganzes Leben habe ich der Aufgabe gewidmet, den dunklen Kontinent der menschlichen Seele zu ergründen. Jetzt kommt es mir plötzlich vor, als stünde ich schon seit geraumer Zeit in einer Wüste und fräse nur noch Staub. Dieser Mordfall jedoch ist wie eine Fata Morgana, eine Wasserquelle. Tief genug, darin zu versinken.
Der große Sigmund Freud sehnt sich danach unterzugehen. Wer hätte davon schon gehört?
Wo, wenn nicht am äußersten Rand der Gesellschaft, stellt sich am klarsten dar, was den Menschen ausmacht. Dorthin sollte ich meine Forschungen tragen und meine mir noch verbleibende Zeit nicht mit weinerlichen Witwen verschwenden.
Kommt dieser Gruber wieder?
Er soll sich ausschlafen. Und ich habe das Gefühl, das kann er, nachdem er mir sein Anliegen erzählt hat. Und ja, er wird wiederkommen.
Aber du wirst ja wohl kaum selbst in den Gassen herumstreuen auf Verbrecherjagd.
Anna, es kann sein, dass ich hier deine Hilfe brauche.
Was? Oh, na hervorragend. Nun gut, was genau hat er erzählt?
Einfacher Mann. Arbeitet zwar am Theater, hat aber zu den Künsten seines Hauses keinen besonderen Zugang. Er verwaltet die Bühnentechnik und handelt dabei nur auf Anweisung.
Haben Sie selbst den Techniker befragt?
Ja.
Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Er war aufgelöst. Die meisten Menschen sehen nicht jeden Tag eine Leiche. Ist recht keine, die so zugerichtet ist. Aber dieser Felbermeier scheint recht patent. Es wird nicht lange dauern und er ist drüber weg. Was gibt es, Professor?
Ich glaube Ihnen, Karl. Und ich möchte nicht in Abrede stellen, dass nicht zuletzt die Fähigkeit, Menschen einzuschätzen, zu ihrer jetzigen Tätigkeit geführt hat. Ich wünschte, dass jemand den Techniker in Augenschein nimmt, dem die Analyse nicht fremd ist.
Sie wollen mich bei den Befragungen begleiten?
Ich kann hier nicht weg. Ich habe meine Patienten. Und es ziemt sich wohl auch nicht für einen alten Mann wie mich, derlei Abenteuern hinterherzusteigen.
Ja.
Auch wenn es mir von einem gewissen Standpunkt aus noch so reizvoll erscheint.
Ja, dann verstehe ich nicht, was Sie meinen.
Die Schuld liegt bei mir. Es ist aber auch ein wenig heikel.
Herr Professor, sagen Sie mir doch einfach, was Sie wollen.
Sie kennen doch meine Tochter, Anna, nicht wahr?
Ja, nun, kennen.
Anna hat mein vollstes Vertrauen als Mensch. Und sie hat sich auch im Hinblick auf die menschliche Seele schon manch Expertise erarbeitet. Wenn sie einen Blick auf diesen Techniker werfen könnte und vielleicht auch auf die anderen, die aus verschiedenen Gründen mit diesem Fall verwoben scheinen.
Das ist zivilist nicht erlaubt. Ich könnte schon Schwierigkeiten bekommen, wenn mein Vorgesetzter erfährt, dass ich mit Ihnen darüber gesprochen habe.
Aber das ist es nicht, was Ihnen schlaflose Nächte bereitet.
Nein, das ist es nicht.
Anna wäre mein eigen Aug und Ohr. Sie würden kaum merken, dass sie dabei ist. Nun ja, es sei denn, Sie regen sie auf. Anna kann recht offen sein, wenn ihr etwas nicht passt.
Wenn mein Vorgesetzter das erfährt.
Dann darf das nicht passieren. Ich werde es ihm bestimmt nicht erzählen.
Und wie habe ich mir das vorzustellen? Sie wird mich also bei den Befragungen begleiten und Ihnen Bericht erstatten. Und was machen Sie?
Ich werde mir nach allem ein Bild machen und Ihnen die Ergebnisse mitteilen, zu denen ich gekommen bin. Wenn wir keinen Fehler machen, haben wir Ihren Vampir bald gestellt. Und Sie können wieder ruhig schlafen.
Also habe ich mir das nicht vorgestellt, ehrlich gesagt.
Aber Sie müssen zugeben, es klingt erfolgversprechend.
Aber wenn sie Ärger macht, kann sein, dass sie schlimme Dinge mitbekommt. Wenn sie anfängt zu heulen...
Ich kann Ihnen versichern, das wird nicht passieren.
Na gut, probieren wir es aus. Ist sie denn schon mit dem Tod in Berührung gekommen?
Es ist jetzt 2 Monate her, dass sie der spanischen Grippe erlegen ist.
Das wusste ich nicht.
Sie starb in Hamburg. Sie haben sie eingeäschert, bevor wir dazustoßen konnten. Mein Vater spricht nicht gern darüber. Auch wenn ich glaube, dass es ihn mehr berührt, als er zeigen mag. Vor allem Mutter ist seitdem nicht mehr dieselbe.
Mein Beileid wird Anna.
Ach, schon gut. Weiß dieser Felbermeier, dass wir kommen?
Herr Gruber?
Herr Felbermeier. Dies ist meine Kollegin, Anna Freud.
Kollegin?
Wir kommen noch einmal wegen Marianne Preslauer.
Das hoffe ich doch sehr. Na gut, kommen Sie. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ein Todesfall im Haus reicht ja wohl erst mal.
Es ist hier so dunkel.
Ich mache hier selten Licht. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Wenn Sie sich setzen wollen, nehmen Sie die Arbeitsplatte dort. Stühle gibt's hier nur für das Publikum.
Ich würde gerne noch einmal auf den Morgen zurückkommen, als Sie Fräulein Marianne Preslauer gefunden haben. Sie sagten, Sie hätten die Tote kaum gekannt.
Ach, diese jungen Leute, die kommen und gehen. Ich merke mir kaum noch die Gesichter. Aber Marie war es natürlich etwas Besonderes. Als Tochter vom Preslauer.
Was hat der Direktor eigentlich davon gehalten, dass seine Tochter hier Schauspielerin war? Das muss doch sehr schwierig gewesen sein als Vater mit der eigenen Tochter.
Der hat sie doch vorgeschoben, was er sich dabei wohl gedacht hat. So ein liebes Mädchen, aber vom Schauspielen verstand sie nichts.
Ich dachte, Sie würden sich für die Stücke hier nicht so interessieren.
Tue ich auch nicht. Aber was bleibt mir denn übrig hier hinten? Die Schauspieler reden ja da vorne für die letzte Reihe. Ich krieg hier alles mit, was gesprochen wird. Ich bin das Phantom des Theaters.
Ja. Und die anderen Schauspieler waren nicht zufrieden mit Mariannes Leistung.
Ach, die waren nur froh, dass es mal wer anders war, der zur Sau gemacht wurde. Der Preslauer hat einen strengen Ton, der hat auch vor der Tochter nicht Halt gemacht.
Ja, dann haben sich Tochter und Vater nicht gut verstanden.
Sie hat ihn vergöttert, der große Preslauer, das Genie. Und er hat sie niedergemacht vor versammelter Truppe.
Ah ja.
Aber irgendwie hat sie das nur umso mehr genossen. Seinen Tadel in Gold aufgewogen. Sowas gibt's auch nur bei Frauen. Was meinen Sie, Fräulein?
Wenn Sie das sagen?
Wäre das mein Vater, ich hätte ihm schon längst den Schädel eingeschlagen. Obwohl er irgendwie recht hat, diese verzogenen Kinder. Haben noch braune Streifen in der Hose, aber heulen sich hier zu Shakespeare oder was weiß ich einen ab. Die sollen erst mal raus und arbeiten. Sich Schwielen an den Händen holen. Dann gibt's auch was zum Flennen.
Wir würden den Direktor gern noch einmal sprechen.
Naja, von mir aus. Der Direktor kommt immer früher.
Sollen wir dann...
Sie warten am besten im Zuschauerraum. Ich muss hier noch arbeiten.
Ja, selbstverständlich.
Auf Wiedersehen, Herr Felbermeier.
Von allen Tieren ausgerechnet Wölfe.
Wölfe. Ich hatte ein Märchenbuch von den Gebrüdern Grimm. Da gab es ein Bild von einem Wolf. Ich habe mich immer gefürchtet, bis dahin umzublättern. Aus Rotkäppchen. Wie der Wolf im Bett der Großmutter liegt und auf Rotkäppchen wartet. Vielleicht kommt das Bild daher. Die Angst vor dem Wolf. Ich liege ja auch in meinem Bett. Wie der Wolf bei der Großmutter. Aber er hat sie vorher umgebracht und gefressen. Während ich nur geschlafen habe, bevor dieses Schreckensbild mich erweckt. Meine Wölfe stehen so starr. Die Fensterläden klappern. Ich richte mich im Bett auf und ziehe die Bettdecke bis hoch zum Kinn. Draußen weht der Wind. Und beugt die Äste der Walnussbäume. Manchmal spüre ich eine warme Brise des Sommers auf den Wangen. Dann wieder ist es ein eiskalter Hauch, als ob es Winter wäre. Die Blätter der Bäume rauschen wie die Brandung am Meer. Aber die Wölfe bewegen sich nicht. Kein Stück bewegen sie sich.
Der Mythos prägt das Bild des Unterbewusstseins. Auf der Suche nach etwas, was die Realität ersetzt, greift der Mensch auf das zurück, was ihm Märchen und Legenden einflüstern.
Ach, ein Wolf im Bett, ein Vampir an meinem Hals. Warum nur bin ich schon tot?
Bitte nicht, Sophie, bitte.
Du hast mich nicht vor den Monstern bewacht, alter Mann. Wo ist deine andere Tochter?
Niemand sollte sein Kind sterben sollen.
Warum stehen Sie so starr, Herr Professor? Warum starr? Herr Professor?
Ja, entschuldigen Sie. Kommen wir darauf noch einmal zurück.
Das ist er.
Was zur Hölle?
Ach, Sie sind es.
Guten Tag, Herr Preslauer.
Huber, richtig?
Gruber. Und das ist meine Kollegin, Anna Freud.
Was denn? Eine Frau bei der Polizei? Sie gehören in die Küche oder auf die Bühne. Lassen Sie sich mal ansehen. Haben Sie schon einmal gespielt?
Ich spiele nicht, Herr Preslauer, ich bin.
Die beste Antwort. Diese dunklen Augen, das Haar und diese Haltung. Hüten Sie sich, Herr Huber.
Gruber.
Gruber, ja. Diese Frau ist ein Vulkan.
Wir wollten noch einmal über Ihre Tochter reden, Herr Direktor.
Natürlich.
Wir haben schon mit Herrn Felbermeier gesprochen.
Mit wem?
Dem Techniker.
Ach, natürlich.
Ja. Er meinte, Ihr Verhältnis zu Marianne sei auch ein wenig schwierig gewesen.
Schwierig, ja. Sie war halt meine Tochter. und sie hat sich frei dafür entschieden, Schauspielerin zu werden. Ich habe sie da in keinerlei Hinsicht beredet.
Ja. Es geht das Gerücht, Sie wären mit Mariannes Leistung nicht zufrieden gewesen.
Wenn sie schon einen Weg beschreitet, bei dem es vom eigenen Vater abhängt, ob sie weiterkommt oder nicht, muss sie damit auch rechnen, dass es dadurch nicht leichter wird.
Ja.
Ich wünschte nur, meine letzten Worte wären freundlicher gewesen. Kinder sollten nicht früher als ihre Eltern sterben.
Wie kommt es eigentlich, dass Marianne von Herrn Felbermeier gefunden wurde? Haben Sie Ihre Tochter denn nicht vermisst, als sie abends nicht nach Hause kam?
Marianne wohnte schon eine Weile nicht mehr zu Hause. Sie hat eine kleine Kammer hier in der Nähe gehabt. Sie hat dort alleine gewohnt.
Ah ja. Nun gut. Ich denke, wir werden dann fertig hier.
Haben Sie denn schon Ersatz für Marianne gefunden?
Gleich die Chance ergreifen, was? Ich meine das nicht persönlich, Fräulein. Aber hierfür schwebt mir eher was Blondes vor.
Der Schauspieler, der Marianne zuletzt gesehen hat, Heinz Peschel.
Was ist mit ihm?
Wir würden auch ihm ein paar Fragen stellen wollen.
Halten Sie hier nur den Betrieb auf. Wir schaffen große Kunst ohnehin aus dem Stegreif.
Herr Direktor.
Pünktlich erscheinen ist das Einzige, was dieser Speichelecker hinkriegt. Sie können hier warten. Ich muss eh noch mal wohin.
Danke, Herr Direktor. Dann sind Sie der Letzte gewesen, der Sie lebend gesehen hat.
Das ist wohl so.
Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? War vielleicht noch jemand im Theater?
Felbermeier war wohl noch da. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Ansonsten waren wir die Letzten. Und aufgefallen ist mir nichts. Mhm. Ich war ziemlich fertig wegen Breslauer. Marianne meinte noch, nimm's dir nicht so zu Herzen. Dabei hat sie genauso gelitten wie wir alle.
Können Sie sich vorstellen, wer ihr das angetan haben könnte?
Nein. Sie war so ein liebes Mädchen. Sie war das Herz der Truppe, wenn Sie verstehen. Mhm. Aber wahrscheinlich geht's ihr jetzt besser da, wo sie ist.
Wie meinen Sie das?
Nur ein Aberglaube. Die Toten erheben sich aus ihren Gräbern und laben sich am Blut der Jungen und Schönen. Haben Sie so etwas nicht auch schon vermutet? Nur ein Scherz, entschuldigen Sie. Meine Nerven.
Peschel, wir warten nicht mehr lange. Sonst kauf ich die Augen auf.
Sind wir fertig? Ich müsste dann...
Schon in Ordnung. Gehen Sie ruhig.
Haben Sie das mitbekommen?
Sie sehen, ich bin nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Kommen Sie, verlassen wir diesen verfluchten Ort.
Bist du sicher, dass du alles recht erinnerst?
Papa!
Schon gut, meine Liebe. Ich danke dir für deinen Einsatz.
Gern geschehen. Es war sogar spannend auf gewisse Weise. Ich war fast ein wenig bedrückt, als es vorbei war. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Warte, wo war es denn? Ach, hier.
Der Ball unter Mond und blutroter Ab der etwas anderen Art. Lassen Sie sich verführen und verführen Sie selbst. Beginn eine Stunde nach Sonnenuntergang im Budapester Orpheum Praterstraße. Darüber eine stilisierte Zeichnung, eine Zahnreihe mit spitzen Eckzähnen. Was ist das?
Ich dachte, das könnte dich interessieren. Eine Gesellschaft lädt für den morgigen Abend zum Vampirspiel ein.
Vampirspiel?
Ja, dort treffen sich Vampire, um sich auszutauschen, Konflikte zu bereinigen, Ränke zu schmieden. Und so etwas halt.
Kann es sein, dass ich meine eigene Tochter erneut auf meine Couch bitten muss?
Es sind natürlich keine echten Vampire. Zumindest nach meiner Kenntnis. Die Gäste schminken und verkleiden sich hierfür und spielen, Vampire zu sein. Es gibt feste Regeln, aber wie genau es abläuft, weiß ich auch nicht. Ich war ja noch nicht dort.
Was für eine faszinierende Idee.
Ja, nicht wahr? Das Budapester Orpheum ist für seinen rumänischen Bezug berühmt. Ein Hauch von Transsilvanien. Verrückt, nicht wahr? Allerdings würde es mich nicht wundern, dort auch Patienten von dir wiederzutreffen.
Du willst an diesem Spuk doch nicht etwa teilnehmen.
Aber natürlich. Wir suchen doch nach einem Vampir. Zumindest solange du den wahren Täter nicht gefunden hast, mein lieber Sherlock Holmes.
Weißen Sau. Lass sie gehen, ja? Und die Toten erheben sich aus den Gräbern.
Du hegst den Verdacht, Anna könnte tatsächlich etwas herausfinden.
Er schickt sein Fleisch und Blut vor, wo er selbst versagen würde.
Forsche, alter Mann. Forsche.
Wir werden sehen, was passiert. Ich habe meine Patienten. Das ist mir Bürde genug.
Das animalische Menschen. Der Wolf im Schafspelz. Der Vampir vor dem Tode. Oder danach.
Ich erkenne Zusammenhänge. Die Toten erheben sich. Laben sich am Blut der Jungen und Schönen.
Dann bist du wohl in Sicherheit.
Du bist fast am Ziel. Forsche, alter Mann.
Sie meinen also, dass das Bild des Wolfes aus dem Buch so nachhaltig gewirkt hat, dass meine Ängste sich dieses Antlitz gesucht haben?
Ich glaube nicht, dass Ihre Probleme durch Wölfe verursacht werden, sondern durch das, wofür Sie stehen. Sie haben erkennbar nie einen Bezug gehabt zu Meister Isegrim, bis auf diese Zeichnung.
Aber das war doch nur ein Märchenbuch.
Unterschätzen Sie die Wirkung solcher Legenden nicht. Es gibt reichlich Geschichten, die den Moment erhellen und uns zur Erquickung und Erkenntnis führen. Aber nur wenige schaffen es, sich nachhaltig in den Windungen des Gehirns zu verankern. Diese Geschichten haben jede Berechtigung, Bestandteil einer Analyse zu werden. So wie der Wolf für Sie, werter Herr.
Aber was? Kann ich den Wolf denn töten? Was ist, wenn ich im Traum aufwache und die Biester mit einer Flinte zur Strecke bringe?
Ja, wenn es so einfach wäre. Im Märchen braucht es den Jäger, den Wolf zu erlegen. Wir arbeiten nun schon seit Wochen daran, uns selbst die Tracht des Weidmanns anzulegen und mit der Büchse ins Dickicht vorzustoßen. Doch fürchte ich, solange wir die Eigenart des Wolfes nicht ergründen, werden wir ihn kaum aus seiner Höhle locken.
Der Wolf ist kein Wolf.
Er maskiert sich, darunter liegt aber etwas anderes. Kennen Sie die Mär vom Wolf und den sieben Geißlein?
Natürlich, Herr Professor.
Um die Geißlein zu täuschen und ins Haus gelassen zu werden, frisst der Wolf nicht nur Kreide, damit seine Stimme wie die der Mutter klingt. Er lässt sich vom Müller auch die Pfote mit Mehl weiß färben. So kann er die Geißlein täuschen, die den Wolf, ihre Mutter, einlassen und gefressen werden.
Weiß wie Mehl. Weiß wie meine Wölfe.
Nur eines der Geißlein überlebt, weil es sich in der Standuhr versteckt.
Sie machen mir Angst und Bange, Herr Professor.
Ihre Stunde ist vorüber. Ich schlage vor, dass wir in der nächsten Sitzung fortfahren.
Sehr gern, Herr Professor. Es ist mir jedes Mal, als würde die kranke Hütte meiner Seele frisch durchlüftet, wenn wir über diese Dinge reden. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet.
Der Dank liegt ganz bei mir, Herr Pankejew. Gehaben Sie sich wohl.
Oh, willkommen, werte Dame. Erlaubt mir das Kompliment, dass das Schimmern eurer alabasterfarbenen Haut und das Blutrot eurer vollendeten Lippen mich außerordentlich entzücken. Prinz Maximilian von Wien begrüßt euch in seinem Palast. Tretet herein und mischt euer Blut mit dem unseren. Wen darf ich melden?
Mein Name ist Anna. Anna von Graz.
Sehr wohl, die Dame. Anna von Graz.
Wo ist Anna?
Ihr ging es nicht wohl. Sie hat sich schon hingelegt.
Hat sie das?
Wo willst du hin? Wir können gleich anfangen.
Entschuldige bitte, Martha. Ich muss auch kurz etwas erledigen.
Herr Gruber? Karl, hier ist Sigmund Freud.
Herr Professor, das überrascht mich etwas. Was kann ich für Sie tun?
Karl, wissen Sie, wo Anna ist?
Herr Professor, meine Zusammenarbeit mit Anna war rein beruflich und ich darf Sie daran erinnern, dass ich selbst...
Aber das meine ich doch gar nicht, Karl.
Ach so, ja.
Na dann. Anna ist nicht hier. Hat sie Ihnen vom Ball unterm Mond erzählt?
Was für ein Ball? Nein. Was meinen Sie, Herr Professor?
Wir müssen uns treffen, Karl. Können Sie raus?
Warten Sie einen Moment. Rosa?
Was ist dein Plan? Bist du hierauf vorbereitet?
Endlich mal wieder raus hier. Das pulsierende Leben einatmen in den Straßen dieses Morlochs. Den Herzschlag messen, was nie über deine Schwelle tritt.
Wo willst du hin?
Ich muss dahin.
Aber warum?
Weil ich mich geirrt habe.
Der Täter ist ein Vampir.
Nein, wir treffen uns auf der Maria-Theresien-Brücke. So schnell, wie Sie können. Ich möchte ein wenig spazieren gehen. Das tut meinem Rücken ganz gut, denke ich.
Aber...
Warte nicht mit dem Essen auf mich. Bis später, mein Herz.
Ich werde schon nicht warten.